Berlin Lunchtime Meeting. Mein Name ist Heino von Meyer, ich leite das Büro der OECD hier in Berlin. Ich freue mich, dass unsere Veranstaltung so eine Resonanz gefunden hat, auch wenn es nicht der letzte Mittwoch, sondern diesmal der Donnerstag in der Woche ist. Scheint die Beteiligung nicht Abbruch getan zu haben. Wir fangen etwas zeitlich pünktlich deshalb an, weil beide Gäste heute sogar kurz vor eins schon uns verlassen müssen, weil sie zu einer Telefonkonferenz müssen. Insofern verstehen Sie, dass wir versuchen, sehr pünktlich anzufangen und nicht das akademische Viertel zu nutzen. Titel unserer Veranstaltung ist heute Faire Besteuerung multinationaler Unternehmen, neue Initiativen internationaler Steuerpolitik. Warum? Ich glaube, Sie alle haben in den Medien gesehen, was zurzeit eines der bewegenden Themen ist. Ich nehme nur mal als Beispiel die Zeit von letzter Woche mit einem sehr schönen Aufmacher, Überschrift gewinne@oase.com. Große Konzerne vermeiden Steuern, wo sie nur können. Jetzt stoßen sie auf Widerstand. Es geht um Online-Buchhändler, Coffeeshops und blau-gelbe Möbelhäuser. Es geht aber nicht nur um einzelne Unternehmen, sondern um ein grundsätzliches Thema. Milliarden Gewinne werden gemacht, aber nur Steuern in der Größenordnung von 3-5% gezahlt, während der Mittelständler seine 30% abliefert. Und das wird zum politischen Thema. Das Ganze ist nicht neu in der Diskussion. Die Experten in der OECD diskutieren das Phänomen schon länger unter der Abkürzung BEPS. Kein Mensch weiß, was das ist. Base Erosion and Profit Shifting. Dazu vor 2-3 Wochen eine erste Publikation, also Erosion der Steuerbasis und Gewinnverlagerung. Das Thema ist aber inzwischen aus dem Feld der Experten heraus und ist Thema beim letzten G20-Meeting gewesen und die OECD ist beauftragt, bis Juni, das ist ein ambitionierter Zeitplan, bis Juni ein Aktionsprogramm vorzulegen, das sich mit dieser Thematik auseinandersetzen soll. Und die OECD, das heißt hier konkret im Moment eine Person, die am Tisch sitzt, die eben schon erzählt hat, also Ostern und Pfingsten sind gestrichen, Achim Pross, er ist der Leiter der Abteilung Internationale Zusammenarbeit und Steuerverwaltung am OECD Tax Center. Er hat Jura studiert und Politikwissenschaften in München an der LSE in London und in Washington an der Georgetown Law Center. Er hat, jetzt ist die moderne Technik mir hier vom Ohr gefallen, wir probieren das diesmal zum ersten Mal. Er hat seinen PhD in internationaler Steuerpolitik gemacht, war dann, bevor er 2001 zur OECD gekommen ist, in verschiedenen internationalen Kanzleien mit dem Thema Steuern befasst und war in Washington, Paris und London tätig. Wir sind gespannt auf seinen Vortrag. Dazu kommt dann ein Kommentar von Herrn Martin Kreinbaum. Er kommt aus dem Bundesministerium der Finanzen, seit 2011 da Unterabteilungsleiter für Steuerrecht und EU-Steuerharmonisierung, auch Jurist aus Freiburg und Münster, in verschiedenen Referaten des Ministeriums in der Steuerabteilung unterwegs gewesen, aber auch in Washington, hier als Steuerattaché an der Botschaft von 2002 bis 2006, anschließend stellvertretender Pressesprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag und Leiter des Pressereferats des BMF von 2010 an. Das heißt, er versteht nicht nur was von Steuern, sondern auch von Kommunikation. Insofern hoffe ich, dass wir das hier kommunikativ gestalten können. Und manche Dinge, die, muss ich zugeben, im Steuerbereich manchmal etwas kryptisch aussehen und sich anhören, werden wir dann vielleicht gemeinsam durchdringen. Achim, it's your turn, please.
Dass das funktioniert. Augenblick. So, geht das? Gut, wunderbar. Ich gehe da mal zum Pult. Ich habe da auch die Präsentation mitgebracht. Das gehört ja schließlich dazu. Ich hoffe, ich kann die auch bewegen, das wäre auch wichtig. Wie gesagt, wir haben relativ wenig Zeit, deswegen gehe ich jetzt auch nicht durch alle Slides. Es sind sicherlich viele Fragen, die ich in diesen 15, 20 Minuten, die ich hier habe, nicht beantworten kann. Ich wollte Ihnen nur einfach einen Überblick geben. Heino hat das ja schon sehr gut gemacht, so ein bisschen den Kontext, wo wir hier sind. Und auch mehr zu meiner Person, als ich seit langem gehört habe. Also kurz, wenn wir einsteigen in die Präsentation, ich will Ihnen einen kurzen Hintergrund geben, ich glaube Heino hat das schon so ein bisschen gemacht, warum jetzt, wo, worum geht's? Dann mehr Detail, was ist die Debatte, was sind die Kernpunkte der Debatte und auch vielleicht wichtig, worum geht es nicht? Wir müssen das auch auf Kurs halten, dass wir klar sind, worum es geht, keiner weiß, was BEPS ist, wir wissen es vielleicht ein bisschen mehr. Wenn jemand eine gute deutsche Übersetzung hat von Base Erosion und Profit Shifting, dann nehme ich die auch ganz gerne mit. Das ist sicherlich ein zusammengesetztes Hauptwort, wahrscheinlich alles in einem, aber bis jetzt ist uns das noch nicht gelungen. Und dann vielleicht der Ausblick, einer hat das schon gesagt, wie geht es weiter? Der Zeitplan ist etwas ambitioniert. Und wie gesagt, die Ostern, Pfingsten und Wochenenden haben wir sicherlich auch schon weggelassen und meine Frau weiß das Gott sei Dank noch nicht. Zum Hintergrund. Beispiele, Sie sehen das in der Präsentation, ich weiß nicht, ob die hier zur Verfügung steht, ich habe damit keine Bedenken, wenn sie das nicht ist, wenn Sie das machen wollen. Das sind einfach ein paar Schlagzeilen, Sie sehen also in der Politik, in der Presse läuft das rum. Wir haben hier hauptsächlich, nicht nur, aber jedenfalls auch einige Deutsche, weil wir sind ja schließlich in Berlin, aber das ist nicht anders als in den anderen großen Ländern der OECD. Sie haben die gleichen Schlagzeilen, sicherlich sehr stark, sowieso in England. Viele dieser Fälle, auch die man in Deutschland spricht, kommen ursprünglich nun aus England, sind keine englischen multinationalen Gesellschaften, aber eben viel in England, aber genauso Frankreich, in Italien, in Amerika, rund um die Welt ist dieses Problem akut. Und wenn Sie dann nun, und ich gehe da jetzt nicht in die Details, die verschiedenen Statements sehen, die verschiedene Minister gemacht haben, die der deutsche Minister gemacht hat, der englische Finanzminister, der französische, Neuseeland, Australien, dann sehen Sie, das ist kein isoliertes Phänomen, in dem man sich jetzt mit Deutschland beschäftigen muss und ausschließlich, sondern es ist ein internationales Phänomen, das alle OECD-Staaten und wichtig, auch Nicht-OECD-Staaten betrifft. Und ein zentraler Aspekt dessen, was man hier verstehen muss über die Arbeiten, ist die Bedeutung der Nicht-OECD-Staaten. Dazu muss man natürlich wissen, wer sind die OECD-Staaten, und wenn ich jetzt hier ein Quiz mache, dann weiß ich nicht, wer es alles richtig wissen würde, aber die OECD hat 34 Mitgliedstaaten, die Industrialized Countries, formerly the Rich Man's Club, aber die wichtigen Quellen, die wichtigen Schwellenstaaten, sind bei den Arbeiten der OECD dabei, das heißt also auch China, auch Indien, obwohl das keine Mitgliedstaaten sind. Damit Sie also wissen, in welcher Dimension das passiert, und Sie sehen zum Beispiel, das habe ich ja auch drauf gemacht, nur wichtig zu wissen, die BRICS, auch wenn wir immer nicht ganz sicher sind, ob das S der Plural ist oder das S ist Südafrika, je nachdem, aber jedenfalls, die beschäftigen sich auch mit diesem Thema, das ist also nicht ein Thema der westlichen Welt, es ist ein globales Thema, und weil es nun ein globales Thema ist, und das kann sicherlich niemand lesen, aber jedenfalls, wir haben es unterstrichen, im letzten Finanzministertreffen in Moskau sehen Sie auch in dem Communiqué ganz klar, we are determined to develop measures to address base erosion and profit shifting, take necessary collective action, look forward to the comprehensive action plan, the OECD will present us in July. Und wenn man in den Kalender schaut, dann ist der Juli natürlich gar nicht so lange weit weg, also haben wir einiges zu tun. Und um Ihnen so einen Eindruck zu geben, wo wir dort sind, was der Hintergrund ist, und das ist wirklich mehr ein Flavor als jetzt ein technisches Detailwissen, was ich hier rüberbringen will. Zum einen, hier sind die Aspekte, die man sich vergegenwärtigen muss. Steuersätze auf ausländische Einkünfte, oft sehr niedrig besteuert. Sie kennen alle die Beispiele, die durch die Presse gehen, auch in verschiedenen Präsentationen haben Sie es schon gehört. Die können, und das ist natürlich nicht überall gleich, wir reden hier nicht nur über Deutschland, in Deutschland ist die Situation sicherlich differenzierter, aber sicherlich in den großen, die Sie kennen, natürlich viele von denen auch amerikanisch, was auch daran liegt, dass sie andere Offenlegungsvorschriften haben, das heißt mehr Datenmaterial ist da und einfacher verfügbar, sehr niedrig. Sie haben effektive Steuersätze von 2, 4, 6, 5 Prozent. Das ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt, und der ist natürlich damit verbunden, ist, dass wenn Sie sich das Regelwerk anschauen, so wie es unter anderem auch die OECD konzipiert hat, führt das in der Praxis dazu, dass Sie zunehmend ein, und das ist der zweite Punkt, Auseinanderfallen des Ortes wirtschaftlicher Aktivität und des Ortes steuerlicher Gewinnerfassung haben. Plakativ haben das die Amerikaner mal dadurch dargestellt, dass sie die 10, 15, 20 größten Unternehmen nehmen und dann, weil die Daten zur Verfügung stehen, schauen, wo sind die wirtschaftlichen Kenngrößen, in welchen Ländern, nehmen sie Fabriken, nehmen sie Angestellte, nehmen sie irgendeine andere relevante Kenngröße und dann vergleichen sie das mit den Orten, an denen die größten Gewinne steuerlich erfasst werden. Und dann stellen sie fest, dass wenn sie diese Listen gegeneinander halten, dann ist fast kein Fall, wo ein Land auf beiden Listen ist. Und das ist schon in gewisser Weise aussagekräftig. Also ein Auseinanderfallen des Ortes wirtschaftlicher Aktivität und steuerlicher Gewinnerfassung. Zunehmende Bedeutung immaterieller Wirtschaftsgüter ist uns allen bekannt, brauche ich nun nicht viel dazu zu sagen. Gerade hier im Westen, Deutschland stellt ja noch her. Andere OECD-Länder machen weniger in diesen Bereichen und da ist natürlich ganz zentral Services und immaterielle Wirtschaftsgüter der entscheidende Wertschöpfungsfaktor in diesen Ländern. Der letzte Aspekt hier zum Hintergrund, Grundlagen internationaler Besteuerung häufig aus den 20er Jahren. Was soll das heißen? Das soll heißen zum Beispiel, dass wenn Sie jetzt mal zurückgehen zum Völkerbund und die Betriebsstättendefinition anschauen, die das OECD-Muster ja vom Völkerbund schon übernommen hat, dann sind das letztlich Arbeiten, im Wesentlichen sogar deutsche Arbeiten, weil der Berichterstatter ein Deutscher war. Zum Artikel 5 im Muster des Völkerbundes aus den 20er Jahren, wo man damals geschrieben hat, ja was brauche ich denn, welche Form von Beteiligung am Wirtschaftsverkehr eines Ausländers brauche ich im Inland, damit das Inland besteuern darf. Da können Sie natürlich schon davon ausgehen, dass es jetzt zeitgemäß ist, sich überlegen, ob das, was man damals glaubte, dass man braucht, wirtschaftlich, um in diesem Land am Wirtschaftsverkehr teilzunehmen, ob das noch zeitgemäß ist in einem Zeitalter, wo Sie mit einem Klick etwas aus Singapur kaufen können, wo auch immer, ohne dass es möglicherweise notwendig ist, dass dieses Unternehmen im Inland eine traditionelle Präsenz aufbaut. Das ist eins. Das zweite, und das zeige ich auf der nächsten Slide auch ganz kurz, ist natürlich die Wertschöpfungskette, Supply Chain Management, ist wesentlich integrierter als das vor 20 Jahren, 30, 50 oder 60, 70 Jahren der Fall war. In vielen Fällen, wenn Sie gehen von einem integrierten Unternehmen, das zentral in einem Land, wenn auch in verschiedenen Gesellschaften, essentiell das Produkt erstellt und der Verkauf ist vielleicht die Funktion, die findet im Ausland statt, das ist wesentlich einfacher abzubilden mit traditionellen Maßstäben der Verrechnungspreise als Modelle, die wir heute sehen, wo die Forschung und Entwicklung gleichzeitig verteilt ist über Entwicklungszentren in vier Ländern, die über Conference Call und Internet zusammenarbeiten. Der letzte Aspekt, den man beachten muss, und das ist dieser letzte Bullet Point, entwickelt in Erwartung der Besteuerung im anderen Staat. Was soll das heißen? Das soll nun heißen, dass die Aufteilung der Besteuerungsrechte, so wie das das DBA nun vorsieht, unterstellt, dass wenn ich es nicht besteuere, dann machst es du und deswegen nehme ich meine Besteuerung zurück, damit du deine Besteuerung anwenden kannst. Wenn man nun aber die praktischen Fälle anschaut, dann ist es häufig so, dass während der eine Staat das Besteuerungsrecht zurücknimmt, der andere Staat das Besteuerungsrecht trotzdem nicht wahrnimmt, weil nämlich irgendwo zwischendrin mit einer kleinen Ableitung das Einkommen in einen dritten Staat fließt. Und das stellt dann nun in Frage die zugrunde liegende Annahme, warum man denn seine Besteuerungsrechte zurücknimmt. Das hier sage ich nicht viel dazu, nur um zu illustrieren die Wertschöpfungskette. Wir machen ja bei der OECD nicht nur die Steuern, sondern auch andere Dinge und das haben wir uns von den Kollegen ausgeliehen. Das zeigt Ihnen mal etwas grafisch oder so, wie man die Wertschöpfungskette international anschaut und da verstehen Sie natürlich, für die, die sich mit den Verrechnungspreisen beschäftigen, dass die heutige wirtschaftliche Situation wesentlich komplexer ist. Sie müssen das ja steuerlich abbilden. Wer kriegt was von dem Preis, der da hinten bei der Final Consumption rausgeht, als das vielleicht früher mal der Fall war, wo sie mehr oder weniger alles in einem Land gemacht haben, mit einfachen Funktionen außerhalb. Worum geht es also in diesem Hintergrund, wenn man jetzt sich überlegt, was ist also hier das Problem, was tun wir? Aggressive Steuergestaltungen, nachdem ich jetzt hier nur noch 5 oder 10 Minuten habe, werde ich jetzt nicht in Details gehen, was ist aggressiv und was ist nicht aggressiv und was ist akzeptabel, was ist nicht akzeptabel. Das ist ein Problem, kann ich auch gerne drüber reden, aber ich wollte das jetzt hier nur notieren. Es geht aber darüber hinaus oder auch damit im Zusammenhang, weil was aggressiv ist, definiert ja auch der Rahmen, innerhalb dessen das dann stattfindet. Und wir schauen uns diesen Rahmen an, nicht nur das Verhalten des einzelnen Steuerpflichtigen mit einer besonders cleveren Konstruktion zur doppelten Abzugsfähigkeit von Zins durch ein hybrides Finanzinstrument, sondern auch weiter, was ist der Rahmen, in dem man sich bewegt und ist dieser, wie die Engländer sagen, dieser Rahmen noch fit for purpose? Da sind Fragen, die wir sehen, und das ist natürlich zentral, weder Doppelbesteuerung, aber auch nicht doppelte Nichtbesteuerung. Wir sehen zunehmend Fälle der doppelten Nichtbesteuerung, während historisch die OECD-Arbeiten im Steuerbereich sich beschäftigt haben mit der Vermeidung der Doppelbesteuerung und das auch weitermachen, ist der zentrale Aspekt, den wir nun jetzt auch zentral in diesem Projekt BEPS anschauen, Fragen der doppelten Nichtbesteuerung. Die Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen, das hat Heino auch schon erwähnt, da geht es um den großen Buchhändler und den kleinen Buchhändler, um den großen Retailer und den kleinen Retailer. Wenn wir Fragen der doppelten Besteuerung, doppelten Nichtbesteuerung nicht angehen, dann ist das nicht nur etwas, was möglicherweise gut ist für den einen, der deswegen weniger Steuern zahlt, sondern ist auch schlecht für viele andere, die deswegen nämlich mehr Steuern zahlen. Und deswegen kann man das nicht losketten von der zugrunde liegenden wirtschaftlichen Debatte. Das ist also keine steuerrechtliche, juristische Debatte, sondern eine handfeste wirtschaftliche Debatte. Die Berücksichtigung wirtschaftlicher Veränderungen einschließlich Digital Economy, ich glaube, das habe ich schon erwähnt. Welchen Teilhabe brauchen Sie im inländischen Wirtschaftsverkehr? Und sind die Annahmen, die wir entwickelt haben oder die seinerzeit entwickelt wurden, noch die richtigen? Immaterielle Wirtschaftsgüter, Aufrechterhaltung eines internationalen Konsenses, vielleicht dazu kurz ein Wort, warum geht es da, wie die, die sich mit Steuerrecht im Detail beschäftigen, sicherlich wissen, gibt es durchaus und gerade in den Schwellenländern Vorstellungen über die Berechnung der Verrechnungspreise, die nicht unbedingt dem entsprechen, wie die OECD die Regeln sieht und die in den Verrechnungspreisrichtlinien der OECD auch festgelegt sind. Wichtig und ganz zentrales Anliegen auch der Wirtschaft, wir brauchen eine Regel, und eine Regel, die vorhersehbar ist. Und hier ist auch zentral hier, dass wir versuchen, einen internationalen Konsens zu haben über die Anwendung des Regelungswerks unter Integration der Schwellenländer, sodass die Wirtschaft expandieren kann und weiß, mit welchen Regeln sie konfrontiert ist und nicht einen Wildwuchs verschiedener Regeln hat, die ineinander nicht kompatibel sind mit dem einfachen Ergebnis der Doppelbesteuerung. Letztlich Ergebnisse, die gewollt und vertretbar sind, im steuerlichen Bereich auch darüber hinaus, die soziale Akzeptanz. Es sitzt hier nun der Steuerrechtler und der hat möglicherweise recht, weil auch irgendwie das Gericht so entschieden ist, dass diese Regel so anzuwenden ist. Aber es ist eine Frage, die wir sehen in der politischen Debatte, die wesentlich darüber hinausgeht. Sie müssen das auch erklären können. Sie müssen das erklären können dem Bürger. Und der Bürger zum Beispiel, um mal ganz kurz einen Namen zu nennen, versteht Google sicherlich nicht. Der Bürger versteht nicht, auch wenn alle kleinen technischen Regeln möglicherweise stimmen, warum das Gesamtbild dazu führen kann, dass es da ein paar große gibt, die nun, so wie öffentlich bekannt, einen Steuersatz zahlen, der geringer ist, wie das mal ein Hedgefundmanager in London sagte, als die Besteuerung auf das Gehalt meiner Putzfrau. Das sind Sachen, wo man in der gesellschaftlichen Debatte ist, wo der Steuerrechtler im engeren Sinne weniger gefragt ist. Doing nothing is not an option, nichts tun birgt eigene Risiken. Ich sagte das letzte Mal, dass als Bürokrat hat man sicherlich darüber nachgedacht, ob man vielleicht nichts tun könnte. Wir haben uns dann doch dagegen entschieden. Risiken der doppelten Nichtbesteuerung durch unterschiedliche Qualifikationen tun wir nichts. Zusätzliche Streitigkeiten, der gleiche Punkt, sie haben keinen Konsens. Einsatz von Missbrauchsbekämpfungsregelungen kommt so nach dem Motto, wer zuerst kommt, mal zuerst. Was meine ich damit? Wenn Sie nun große Ansammlungen unbesteuerter Finanzmittel in Steueroasen haben und wir nun die Position einnehmen würden, dass das nun mal einfach so ist, weil so sind die Regeln, dann würde oder der eine oder andere gerade in Zeiten der wirtschaftlichen Belastung unilateral auf den Gedanken kommen, na dann denke ich mir doch was aus, da komme ich doch irgendwie hin. Und wenn Sie nun die Kollegen in der Telekom-Branche fragen, Englisch und Indien, ohne mehr zu sagen, dann sehen Sie vielleicht durchaus, dass es da durchaus möglich und Risiken gibt. Das heißt, entweder wir schaffen ein adaptiertes, langsames System, das diese Problempunkte angreift und strukturiert löst, oder wir haben das Risiko, dass jeder zur Selbsthilfe greift. Und die Konsequenzen der Selbsthilfe sind sicherlich schlechter, würden zumindest glauben, als ein Prozess, wo im Prinzip alle um den Tisch sitzen und sagen, okay, hier ist was, was machen wir strukturell? Wichtig hier auch zu sagen, wir machen das in der OECD nicht ohne Business, wir haben ein Business Industry Advisory Committee, das einbezogen ist in den Prozess, Input bringt. Wir haben auch eine Konferenz Ende März zu zentralen Fragen, die etwas detaillierter sind. Wettlauf um die niedrigsten Steuern, das sollte man vielleicht auch erwähnen. Ich sagte vorher, zentral sind die immateriellen Wirtschaftsgüter. Da gibt es das Problem natürlich der Verlagerung der Gewinne aus immateriellen Wirtschaftsgütern. Aber es gibt natürlich auch gegensätzlich das Risiko, dass alle Staaten zu dem Gedanken kommen würden, naja, wenn ansonsten die jetzt weggehen, dann mache ich halt was im Inland. Sie sehen die Boxen, Sie sehen andere Sachen. Die Niedrigbesteuerung einer kleinen Nische, gerade bei den immateriellen Wirtschaftsgütern, Wenn das jeder machen würde, würde prinzipiell als Ende das Ergebnis sein, dass ein erheblicher Teil der körperschaftssteuerlichen Bemessungsgrundlage wegbricht. Das kann man so wollen, wenn das die Entscheidung des Parlaments ist, aber es stellt sich durchaus die Frage, ob das, wenn das rein getrieben ist aus Wettbewerbsgesichtspunkten, ob das etwas Wünschenswertes ist, wo dann die einzelnen Parlamente das nur noch abstempeln dürfen. Also dieses Race to the Bottom ist etwas Aktives, und das Letzte habe ich schon gesagt, Gefährdung der Aufrechterhaltung von Steuermoral und Steuerehrlichkeit. 90% des Steuervollzugs ist freiwillig, und wenn Sie die Glaubwürdigkeit eines Steuersystems aufrechterhalten wollen, dann muss auch die Glaubwürdigkeit da sein, dass alle zahlen, die großen und die kleinen. Das ist dann nicht nur ein Risiko für die Körperschaftssteuer, sondern es ist ein Risiko für das System insgesamt, weil Sie nämlich darauf angewiesen sind, dass der Bürger es freiwillig macht. Ansonsten müssen Sie erheblich mehr Finanzbeamte einstellen. Wichtig vielleicht auch, worum geht es nicht, sagen wir hier auch, es ist hier nicht das böse Business, es geht auch nicht um einzelne Länder, es ist ein größeres Phänomen, nur weil das auch klar ist. Und jetzt, und das ist vielleicht so der letzte Punkt, und die anderen Sachen lasse ich dann so ein bisschen weg, um Ihnen einen kleinen Überblick zu geben, was sind denn nun die Druckstellen etwas konkreter im System. Ich nenne Ihnen die 6, ich kann da jetzt nicht in die großen Details gehen. Wichtig, und das haben wir unten hingeschrieben, Finanzierung immaterielle Wirtschaftsgüter, die treten fast immer wieder auf. Das sind also sozusagen Ausdrücke der Schwierigkeit oder der Komplexität der richtigen Besteuerung der Finanzierung, typischerweise konzernintern Finanzierung und immaterielle Wirtschaftsgüter. Sie haben die hybriden Gestaltungen, das heißt, der eine zieht es ab, der andere besteuert es nicht, sie haben weiße Einkünfte. Sie haben Quellenbesteuerung, insbesondere für digitale Güter und Leistungen. Schon erwähnt, das digitale Problem, es gibt auch noch ein paar andere, die lasse ich jetzt weg. Das heißt, wie viel kriegt der Quellenstaat? Ist es noch angemessen? Die Konzernfinanzierung ist ein Problempunkt sowohl für Nichtbesteuerung, aber auch ein Problempunkt natürlich von Doppelbesteuerung. Wenn jeder eine Zinsschranke hat, die unkoordiniert ist, kann es Ihnen auch passieren als Konzern, dass Sie Ihr Zinsaufwand überhaupt nicht mehr abziehen können. Also das sind die zwei Aspekte. Auf der anderen Seite haben Sie sich schon Gedanken machen, wenn extern überhaupt keine Zinsverpflichtungen bestehen, wie es sein kann, dass hochbesteuerte Gruppengesellschaften unglaublich viel Zinsaufwand haben. Die Verrechnungspreise und gerade die Verrechnungspreise in Bezug auf die richtige Abbildung der Zuweisung des Gewinns von immateriellen Wirtschaftsgütern. Abkommensberechtigung, Abkommensmissbrauch, außensteuergesetzliche Regelungen etc. Sind sie richtig, sind sie anwendbar, und die Präferenzregime, zum Beispiel eben die sogenannten Boxen, die ich schon erwähnte. In diesen Elementen bewegt sich der Bereich, und in diesen Elementen haben wir auch gesagt, dass wir arbeiten Unternehmen, die tun wir auch. Da gehe ich jetzt nicht durch hier, das können Sie lesen. Das ist im Prinzip die Umsetzung der grafischen 6 Punkte in ein bisschen Text, der Ihnen jetzt nochmal erläutert, was ich glaube ich gesagt habe, wo wir die Druckstellen sehen und was genau die so beinhalten. Wenn ich, und vielleicht das nur als Beispiel, das mal versuche zu illustrieren, ohne Ihnen zu sagen, wer das ist, bei uns ist das alles immer nur A und B und Land A und B, aber worum geht es hier? Hier haben Sie eine Gesellschaft, unterstellen Sie, diese Gesellschaft ist im Internet tätig und diese Gesellschaft sitzt in Irland und erzielt Einkünfte hier unten. Und dann zieht sie, da steht dann mal Niederlande dabei, dann kommen da relativ viele Einkünfte rein, die kommen vorne rein, gehen hinten wieder raus, weil sie haben dann eine Lizenzgebühr, und diese Lizenzgebühr geht in die Niederlande, und von den Niederlanden gibt es eine weitere Lizenzgebühr, die geht dann nach Irland und dort sitzt sie, und die Mutter, sagen wir mal, sitzt in Land A. Und dann sammelt sich auf Bermuda ein Gewinn an von, sagen wir mal, 3, 4, 5 Milliarden im Jahr mit einem effektiven Steuersatz gegenwärtig von 3, 4%. Wie artikuliert sich das jetzt mit den von mir genannten Druckstellen? Sie haben hier, wenn ich es richtig sehe, 5 aus 6. Die Konzernfinanzierung ist es mal nicht dabei, Sie brauchen ja nicht immer alle. Es reicht ja auch so schon, mit 3% sind Sie ganz gut dabei, dabei können Sie es dann auch belassen. Was sind die Fragen? Die erste Frage, die sich stellt, zum Beispiel auch aus deutscher Sicht hier, diese Einkünfte, die hier erzielt werden, die kommen auch aus dem deutschen Markt. Besteuerung in Deutschland dieser Einkünfte aus dem deutschen Markt, momentan 0, möglicherweise Umsatzsteuer, aber jedenfalls einkommenssteuerrechtlich 0. Betriebsstätte, irgendwas, also das ist der erste Punkt. Dann nehmen Sie den zweiten Punkt, da haben wir hier so kleine Boxen, hier so, sehen Sie so rund und ein Kästchen außenrum, das zeigt an, das sind hybride Gesellschaften. Was das bedeutet, ist, dass aus amerikanischer Sicht, wenn man mal unterstellt, A ist Amerika, was es ist, dann nehmen Sie das alles hier zusammen und aus Amerika gibt es nur das. Das gibt's alles nicht. Das sind nur Betriebsstätten, das sind keine separaten Einheiten. Damit ist der ganze Gewinn hier, weil das gibt es ja nicht. Es gibt keine Lizenzgebühren, damit gibt es auch keine passiven Einkünfte, damit es auch keine Hinzurechnungsbesteuerung. Also der ganze Gewinn sitzt hier, der ist aktiv und es gibt keine Hinzurechnungsbesteuerung. Also sprich, zweiter Problempunkt, Missbrauchsbestimmungen, CFC in diesem Fall. Dritter Punkt, Abkommensberechtigung. Das ist eigentlich hier alles nur Durchleitung. Wenn Sie hier sozusagen diese Einkünfte dahin zahlen, gibt es möglicherweise Besteuerung nach nationalem Recht. Oder wenn Sie diese Einkünfte dahin zahlen, gibt es eine Quellensteuer. Ist das Abkommensmissbrauch? Die dritte Frage, die sich stellt. Hybrid habe ich schon erwähnt, das kommt auch im Bereich der Außensteuergesetzgebung zum Vortritt. Verrechnungspreise. Wie kommt es denn, dass dieses Land überhaupt berechtigt ist zu dem Gewinn im Verhältnis zu dem Land, das ja ursprünglich mal die Forschung und Entwicklung gemacht hat, dass das da stehen bleibt? Möglicherweise auch Einkünfte hier, das sind unverbundene Unternehmen, normalerweise, da ist vielleicht weniger, aber Sie haben die Frage der Verrechnungspreise hier. Und so sehen Sie jetzt mal am Beispiel, wie sich diese Druckpunkte artikulieren. Sie können dann natürlich auch im Rahmen des Aktionsplans, das wir vorhaben, an verschiedenen Rädchen drehen, wenn Sie das wollen. Sie können am Rädchen drehen Außensteuergesetz, dann ist das vielleicht hier oben. Sie können drehen am Rädchen Verrechnungspreise, dann ist der hier nie berechtigt zum Gewinn möglicherweise. Sie können drehen an dem Quellensteuer, dann ist vielleicht hier unten ein bisschen mehr noch da. Sie können drehen an der Abkommensberechtigung, dann haben Sie vielleicht hier diese Abkommensberechtigung in Frage gestellt. So sehen Sie, es sind verschiedene Schrauben, die sich natürlich auch gegenseitig beeinflussen, über die wir nachdenken müssen und nicht ein kleines Instrument und das war's dann, kleine Boxen, sondern es zusammen betrachten. Dann, wie geht's weiter? Wichtig vielleicht, wer ist dabei, und Sie sehen eben hier von vorne schon gesagt, das ist kein Problem, das wir lösen können im kleinen regionalen Kreis. Deswegen ist es unter Einbeziehung der großen Schwellenländer, die dort aktiv dabei sind. Der Aktionsplan, den mache ich jetzt etwas kürzer, weil nicht überraschend, wenn wir diese Druckpunkte nun festgestellt haben, dann werden wir uns auch mit diesen Druckstellen auseinandersetzen. Insofern gibt es Aktionsgruppen, beziehungsweise Cluster nennen wir die, die sich mit allen diesen Punkten beschäftigen. Also sprich die sechs, und dazu gibt es auch Cluster, die haben wir etwas zusammengebracht, dass wir nicht sechs Gruppen haben. Mit denen gehen wir vorwärts und hoffen, dort zu Lösungen zu kommen. Das ist natürlich ambitioniert, weil wir die ersten Lösungsansätze nun schon vorstellen wollen auf dem Treffen CFAs, des Committee on Fiscal Affairs, das ist der OECD-Steuerausschuss, und wie Sie sehen, später zur G20. Es ist also ein relativ ambitionierter Zeitplan, den wir hier vorhaben, und es bleibt dort gar nicht so viel Zeit. Deswegen höre ich jetzt auch auf. Mehrere Fragen gerne. Ich glaube, das ist meine letzte Slide. Jawohl, das ist sie. Ich danke Ihnen vielmals und Fragen sicherlich nachher. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Das Ganze so ein bisschen Parforce-Ritt. Herr Kreinbaum. Das Bundesfinanzministerium, wie sehen Sie das Unternehmen?
Ja, vielen Dank, Herr von Meyer. Ich glaube, wir haben einen sehr umfassenden und eindrucksvollen Abriss und Vortrag über die Probleme und über unser Projekt, das wir auf OECD-Ebene betreiben, gesehen und gehört. Ich will noch mal bekräftigen, Herr Pross hat es ja schon gesagt, dass Deutschland einer der maßgeblichen Treiber dieses Projekts auf OECD-Ebene ist, sowohl in Fragen politischer Unterstützung. Der Bundesfinanzminister hat sich wiederholt zweimal auf G20-Ebene stark gemacht für dieses Projekt. Die Förderung dieses Projekts hat dann jeweils Eingang gefunden in die Abschlusskommuniqués der G20 im vergangenen Jahr, im Sommer und im Dezember. Das Projekt unterstützen wir weiter durch intensive, aktive, sachliche, inhaltliche Mitarbeit, und wir haben es auch mit zwei weiteren Ländern gemeinsam, Frankreich und UK, finanziell unterstützt. Zu dem umfassenden Abriss will ich folgende Punkte ergänzen. Worum geht es steuerpolitisch? Herr Pross hatte ja schon darauf hingewiesen, dass es auch um Fragen gesellschaftlicher Akzeptanz geht und dass es nicht eine rein steuerpolitische Diskussion sein kann. Das will ich unbedingt bekräftigen. Und zwar will ich insbesondere darauf hinweisen, auf die Wettbewerbssituation der Unternehmen, die in Deutschland entsprechend dem deutschen den deutschen Vorstellungen von Unternehmensbesteuerung ihre Steuern in Deutschland zahlen und den Unternehmen, die Möglichkeiten haben, ich will bewusst sagen, nicht mit negativem Impetus das ausnutzen, aber die Möglichkeiten haben, Teile ihrer Einkünfte nicht in Deutschland zu beziehen, obwohl sie auf Aktivitäten zurückgehen, die vielleicht hier im Inland stattfinden. Wir haben für all diese Dinge sehr differenzierte Regelungen, lang etablierte Standards, dazu komme ich später noch, wie wir an diesen Standards drehen können und wollen und warum wir vielleicht auch bei der einen oder anderen Frage vorsichtig sein sollen. Aber die Frage der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Deutschland, vor allen Dingen auch der kleinen und mittleren Unternehmen im Verhältnis zu den großen Multinationals, das ist eine wichtige Frage, die wir im Auge haben sollen und ein wichtiges Ziel, das wir im Auge haben müssen. Und insofern ist es ein Bereich, der etwas außerhalb der steuerpolitischen Debatte steht und der ins Gesellschaftspolitische reinragt. Der zweite Punkt, auf den Herr Preuß auch schon hingewiesen hatte, die Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz. Wenn wir realisieren müssen, dass Unternehmen sich im Wettbewerb befinden, die halt praktisch zur Finanzierung des Gemeinwesens nur sehr wenig oder gar nicht beitragen. Nicht? Dass, wenn man von anderen Unternehmen verlangt, dass sie in weit höherem Maße beitragen sollen und dass die grundsätzliche steuerpolitische Vorstellung ist, dann muss man sich auch diese Frage stellen. Die dritte Frage, den dritten Punkt, den ich jetzt bewusst als dritten und meinen letzten Punkt zu dieser Frage stelle, das ist das fiskalische Interesse. Sie hätten natürlich erwartet, dass ich es an den Anfang stellen soll, vielleicht sollte ich das auch tun, aber das darf man natürlich auch nicht vergessen. Das hilft uns in der internationalen Diskussion enorm. Wir haben gehört, dass viele Staaten der Welt sich für dieses Thema interessieren. Wir haben politisch auf Ebene der OECD ein enormes Momentum geschaffen über die letzten 12 Monate in der Frage, diese Dinge anzugehen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Dieses Momentum reflektiert nicht nur auf die Frage der fiskalischen Interessen dieser einzelnen Staaten. Es hat auch entscheidend damit zu tun, dass wir alle gemeinsam der Überzeugung sind, dass wir diese Probleme nur international angehen können. Wir können sie nicht allein national lösen. Dann können Sie sagen, wir sind ja ein souveräner Staat, wie alle anderen, zumindest 34 OECD-Staaten auch, und wir können unser Steuerrecht gestalten, wie wir wollen, vielleicht abseits der Zwänge, die wir durch EU-Recht haben. Aber das wäre schon mal der erste Zwang, der uns daran hindert, unser Steuerrecht so zu gestalten, wie wir wollen. Der wichtigere Punkt ist allerdings, dass wir uns ja mit unserem Steuerrecht auch in einem Wettbewerb befinden. Und das macht es zwingend erforderlich, diese Standards international abzustimmen. Schlichtweg die Wettbewerbssituation. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, den wir nicht verlieren sollen. Und das ist der Ausgangspunkt, das ist nicht nur eine These meiner jetzigen Feststellung sozusagen, dass wir diese Fragen nur auf internationaler Ebene lösen können. Dafür ist die OECD das geeignete Gremium, 34 Industriestaaten. Wir versuchen auch über die Mitgliedstaaten der OECD hinaus Standards zu setzen. Noch ist die OECD der weltweit anerkannte Standardsetzer in Steuersachen. Wir sehen in den letzten 10, 15 Jahren aufkommende Interessen der Schwellen- und Entwicklungsländer, die sich vorwiegend auf Ebene der UN mit ihren Interessen zusammentun. Wir müssen zusehen, dass wir unter Berücksichtigung der Interessen auch der Schwellen- und Entwicklungsländer mit der OECD maßgeblicher Standardsetzer in diesen Fragen bleiben. Was haben wir bisher geschafft? Wir haben, wie ich schon sagte, einen enormen politischen Druck und eine enorme politische Erwartungshaltung geschaffen, eine Bewusstseinsschärfung auch in der interessierten Öffentlichkeit. Das ist wichtig. Der zweite Punkt ist wichtig, wir haben einen internationalen Konsens geschaffen. Mit diesen beiden Punkten und nur mit diesen beiden, unter Berücksichtigung dieser zwei Aspekte können wir überhaupt Fortschritte machen. Die dahinterliegenden Probleme, Herr Preuß hat es ja im Wesentlichen schon angerissen oder einiges schon angerissen, sind alles Probleme, die wir seit 20, 30 Jahren auf OECD und EU-Ebene besprechen. Wir besprechen seit 20, 30 Jahren, diskutieren wir schädlichen Steuerwettbewerb und versuchen, Kriterien zu finden, mit denen wir schädlichen Steuerwettbewerb von nicht schädlichem Steuerwettbewerb unterscheiden. Wir stellen uns ja nach wie vor und auch aus guten Gründen international einem Steuerwettbewerb. Jetzt stellen wir fest, dass einige Staaten unterwegs sind mit sehr niedrigen Steuersätzen und starke Vergünstigungen für Unternehmen, die in der Lage sind, ihre Einkünfte dahin zu verlagern, bieten und stellen uns die Frage, wie wir entsprechende Tendenzen verhindern können. Das erfordert, dass wir am Ende uns fragen müssen, wie grenzen wir Schädlichkeit oder schädlichen Wettbewerb von unschädlichem ab. Wir reden über aggressive Steuerplanung. Was ist nicht aggressive Steuerplanung? Wo verläuft die Grenze? Und da verläuft praktisch auch die Schnittstelle zwischen der politischen Diskussion und der fachlichen Diskussion. Auf politischer Ebene wird Ihnen jeder zustimmen, dass Profit-Shifting schlecht ist, dass wir ein faires Steuerrecht brauchen. Jeder Staat dieser Welt behauptet von sich, ein faires Steuerrecht zu haben, mit allerdings völlig unterschiedlichen Vorstellungen, wie denn besteuert werden soll. Und an dieser Schnittstelle arbeiten wir und für diese Schnittstelle brauchen wir den internationalen Konsens. Denn fair ist in diesen Fragen immer nur das, was international Akzeptanz findet. Sie können fair finden, was Sie wollen, wenn alle anderen um Sie herum das nicht fair finden und Sie leben in einem freien Wettbewerb mit freiem Handel und freien Wirtschaftsbeziehungen, dann haben Sie verloren. Das heißt, wir sind auf den internationalen Konsens in diesen Fragen stark angewiesen. Jetzt will ich noch ganz kurz zu den einzelnen Punkten kommen, die Herr Pross auch angesprochen hatte. Einmal war ja die Frage der doppelten Nichtbesteuerung angesprochen. Das sind Fragen, die wir auch technisch angehen können. Ergänzen will ich dazu, dass wir nicht übersehen dürfen, dass wir bei all unseren Bemühungen am Ende auch das Ziel der Vermeidung der doppelten Besteuerung noch im Blick haben müssen. Also ich will hier nicht Wasser in den Wein gießen, aber wir müssen beide Themen miteinander verbinden und natürlich dürfen all die Dinge, die wir jetzt, bei denen wir anstreben, Entwicklungen zu vermeiden, dürfen und werden auch nicht darin münden, dass wir letztendlich in einer Situation von Doppelbesteuerung landen. Das will auch keiner der OECD-Staaten. Das macht die Sache natürlich nicht einfacher, nicht? Also man kann bei den Abwehrmaßnahmen, die man im Einzelnen zu den Fachthemen diskutiert, natürlich sagen, okay, wenn der andere Staat nicht besteuert, dann mache ich das. Wir haben ein Netz mit 90 Doppelbesteuerungsabkommen, mit über 90 Doppelbesteuerungsabkommen, in denen wir über die Frage der Verteilung der Besteuerungsrechte uns international völkerrechtlich vereinbart haben. Jetzt können wir innerhalb der Interpretation dieser Doppelbesteuerungsabkommen natürlich was tun. Wir können bestimmte Motivationen unterbringen im OECD-Musterkommentar und hoffen, dass das Unterbringen dort auch vor dem BFH dann Bestand hat. Wir können internationalen Konsens erzielen über die eine oder andere Frage und damit natürlich ein bisschen das Bewusstsein möglicherweise dann auch der Finanzgerichte verändern. Das spielt immer auch eine Rolle in der Interpretation der Musterabkommen, also das, was die Vertragsparteien gewollt haben. Das drückt sich möglicherweise in der OECD-Musterkommentierung dann auch aus und reflektiert dann natürlich auch in die Erwägungsgründe bei der Auslegung mit rein. Das sind also Stellschrauben, an denen wir was tun können. Wir müssen uns das europäische Recht sehr genau ansehen. Wir befinden uns ja im Bereich der direkten Steuern auch innerhalb der OECD, innerhalb der EU, nicht in einem harmonisierten Bereich. Das heißt, wir sind souverän im Bereich der direkten Steuern und befinden uns damit auch in einer Wettbewerbssituation. Auf der anderen Seite sind wir durch Richtlinien, ich will Ihnen nur die Mutter-Tochter-Richtlinie erwähnen, vielleicht auch die Lizenzrichtlinie, in Teilen ja daran gehindert, an der Quelle zu besteuern bei ausgehenden Zahlungen, also Zinsen, Dividenden insbesondere, unabhängig davon, ob es uns vielleicht gefällt, dass im Empfängerstaat, auch innerhalb der Europäischen Union, diese Einkünfte sehr niedrig besteuert werden. Stichwort Patentboxen.
Vielen Dank für die kurze, sicherlich auch etwas überfallartige Präsentation. Sicherlich sind nicht alle Themen ausdiskutiert hier, aber ich glaube, es war trotzdem sinnvoll, einen Einblick hier zu geben. Sie sind mit Dank entlassen und dürfen davonrennen. Als Ausblick, Achim hat es eben schon gesagt, die Arbeiten über Informationsaustausch, Stichwort Steueroasen, noch vor 10 Jahren undenkbar. Und wenn Sie sich angucken, in wie kurzer Zeit nach dem G20-Gipfel in London hier doch Abkommen plötzlich zustande gekommen sind, nicht nur innerhalb der OECD, auch da, aber darüber hinaus, dann kann es doch Mut machen. Die Skepsis, glaube ich, trägt jeder und ich kann eigentlich nur euch wünschen, dass ihr einen großen Schritt nach vorne kriegt. In diesem Sinne mit Verständnis, dass wir es jetzt beenden müssen und der Einladung zum Buffet danke ich Ihnen und hoffe, dass Sie beim nächsten Lunchtime-Meeting hier wieder zahlreich erscheinen. Vielen Dank.